Ich möchte heute erstmal Danke sagen ein paar Leuten, die sich was getraut haben. Ich finde es immer so cool, wenn unsere Jugendband hier vorne steht, weil ich weiß, wie es bei mir angefangen hat. Und ich erinnere mich noch an war eine Weihnachtsfeier bei uns in Ulm, wo ich zu Hause ganz viel geübt hatte und ich hatte so ein Vorspiel an der Gitarre. Und als es dann soweit war, da haben meine Finger so gezittert, dass ich nicht spielen konnte. Und ich finde es so Hammer, dass ihr euch das traut, hier hinzustehen oder zu sitzen und mit den Gaben, die Gott euch gegeben hat, uns hier zu dienen. Und ich denke, da können wir euch mal einen Applaus geben. Dann möchte ich gerne noch Leute begrüßen, die heute sich trauen. Ihr müsst nicht, aber wenn ihr euch traut, dürft ihr es gerne tun. Und mal ganz kurz zeigen möchten, dass sie Gäste hier sind. Gibt es da jemanden? Es ist ein Gast hier. Wunderbar, herzlich willkommen. Super. Und jetzt wollte ich fragen, gibt es hier auch noch jemanden, der Gastgeber ist? Okay, ich werde nach der Predigt nochmal fragen. Mit dieser Predigt heute, da möchte ich oder da möchten wir, als Gemeindeleitung haben wir uns da kürzlich abgestimmt, dass wir mal wieder was über unsere Grundwerte sagen. Martin hat ja letzte Woche schon den ersten Teil gemacht. Wir möchten damit nicht ein bestimmtes Verhalten provozieren oder sagen, du musst dieses oder jenes tun. Und wir möchten auch nicht unsere Dienste, die es gibt, irgendwie aufstocken, sondern das Ziel, was wir haben mit Predigten über unsere Grundwerte, ist, dass wir eine Einstellung verändern wollen, dass wir die Haltung, mit der wir als Christen leben und als Gemeinde leben, prägen und dass das unsere Gemeinde prägt. So, behalt es bitte im Hinterkopf, wenn du dir diese Predigt anhörst. Es geht weniger darum, dass du dich jetzt ständig angesprochen fühlst, ich muss das tun, ich muss das tun, eigentlich sollte ich, sondern es geht eigentlich darum, dass wir uns immer mal wieder fragen, so inwiefern tragen wir diese Werte, die uns als Gemeinde wichtig sind, eigentlich in uns. Und ich habe euch jetzt ein kleines Quiz mitgebracht. Das sind unsere 7 Werte. Und ich habe das extra so gemacht, dass ihr jetzt, egal in welcher Reihenfolge, diese Werte sagen könnt. Und ich hoffe, dass ich dann auf den richtigen Knopf drücke. Also wer kennt denn einen unserer Werte? Wertschätzung. Moment. Ich denke, das war der hier. Ah, genau. Wir sind wertschätzend und ermutigend. Wir lieben und ehren Gott und sein Wort. Sehr gut. Einen habe ich noch gehört. Wir sind Gastgeber. Genau, ich glaube, das war der hier. Ja. Jetzt wird es dünn. Wir leben als Familie. Gut, das ist immerhin schon mal über die Hälfte. Also eine 4 hätten wir schon mal. Ist ja keine Prüfung. Dem fällt noch was ein. Vielleicht helfen euch die Buchstaben, die da noch stehen. Genau, wir rechnen mit dem Übernatürlichen. Die 2 kriegen wir auch noch hin. Hat da jemand gespickelt? Ja, sehr gut. Oder verinnerlicht. Sehr gut. So, was ist das B? Ich zeig's euch. Wir wollen das Beste geben. Alex hätte es ganz besonders wissen müssen. Ich habe kürzlich nachgeguckt. Der hat im letzten Zyklus darüber noch gepredigt. Ich muss euch bekennen, ich kriege sie auch nicht immer so ganz auswendig hin. Aber es ist auch nicht wichtig, dass wir die auswendig kennen. Es ist wichtig, dass wir sie verinnerlicht haben. Und wenn du keinen einzigen dieser 7 Werte benennen könntest, aber sie leben würdest, dann wäre ich sehr glücklich. So, also das war jetzt nicht eine Prüfung, wie gut seid ihr oder wie gut sind wir als Gemeinde, sondern es geht einfach darum, dass wir uns immer mal wieder in Erinnerung rufen. Und diese 7 Werte, lass mich das nochmal so sagen, das sind nicht Werte, wo wir sagen, wir als Gemeinde haben uns das irgendwann mal in der stillen Stunde überlegt und möchten das jetzt einfach so haben, sondern das sind die Dinge, von denen wir den Eindruck haben, dass Gott sie uns aufs Herz gelegt hat. Und was er möchte, dass wir als Gemeinde leben. So. Jetzt haben wir das letzte Mal von Martin was zu diesem Wert gehört. Wir sind wertschätzend und ermutigend. So, wir haben verschiedene Dinge von Martin gehört. Ich möchte einen seiner Punkte aufgreifen. Den hat er relativ gegen Schluss gesagt, weil das zu meinem Thema auch mitpasst. Und der hieß, Wertschätzung ist manchmal auch anstrengend. Und der ist vor allem für die Leute anstrengend, die diesen Wert nicht in ihrer, kennt ihr die 5 Sprachen der Liebe, die diese Sprache nicht sprechen. In meiner Familie gibt es ein paar Leute, momentan mindestens 3, die mit Duolingo Sprachen lernen. Meine Frau lernt Englisch, meine Tochter lernt Musik, glaube ich, und Französisch. Und ich wechsle immer mal wieder und vor einigen Wochen habe ich angefangen, Hebräisch zu machen. Ich sag's euch, das ist so anstrengend. Nicht nur, weil die eine andere Schrift haben, sondern es wird einfach auch nicht so geschrieben. Dann fallen die ganzen Vokale weg und ja. Es ist einfach so eine ganz, ganz andere Sprache. Und trotzdem wollte ich mir das antun. So, das ist manchmal anstrengend, weil es nicht meine Muttersprache ist. Aber ich weiß, dass es gut ist, diese Sprache zu sprechen, in Anführungszeichen. Und deswegen strenge ich mich an. Und so ist es auch mit Wertschätzung und Ermutigung. Genau, und heute geht's um diesen Wert. Das habt ihr jetzt vielleicht auch meine Frage schon gemerkt. Wir sind Gastgeber. So, wir sind diejenigen, die jetzt zum Beispiel hier in diesem Gottesdienst nicht als Besucher da sind. Das Wichtige an dieser an diesem Wert ist mir heute einfach, dass wir wirklich verstehen, dass es nicht darum geht, auch wenn ich jetzt Dinge sage, die wir tun müssten oder die du vielleicht als Appell auffasst. Es ist nicht alles dafür, dass du jetzt sagst, ich muss das jetzt tun. Also zum Beispiel jetzt Leute begrüßen. Wir brauchen jetzt 200 neue Leute im Begrüßungsteam. Das ist nicht der Punkt. Sondern es geht um Grundsätze, das war jetzt falsch. Genau. So. Wir haben diesen Wert und dieser Wert, der ist auch nicht irgendwie vom Himmel gefallen, sondern den finden wir in der Bibel verankert. Und wenn dich das ein bisschen mehr interessiert, ich werde heute nicht ganz so viel dazu sagen, dann kannst du gerne in unserem Audioarchiv oder in unseren Videos auf YouTube stöbern. Im Audioarchiv findest du das schön sortiert nach Predigtreihen. Da kannst du auch nach den Grundwerten suchen. Und da gibt es dann immer auch Links, wenn du es nicht anhören möchtest, sondern lieber anschauen möchtest, dann kannst du das auf YouTube entsprechend nachschauen. Da wird es noch ein bisschen ausführlicher gemacht, aber ich werde heute so ein bisschen auch Wiederholung von vor 3 Jahren oder wenn das war, machen. Die erste Bibelstelle, die ich uns zeigen möchte, ist Römer 12, Vers 13. Da heißt es, helft anderen Christen, die in Not geraten sind und seid gastfreundlich. Ich werde da nicht viel dazu sagen. Wie gesagt, das ist nur eine ganz kurze Wiederholung. Was ich damit zeigen möchte ist, und das ist nur eine von ganz, ganz vielen Stellen, dass wir in der Bibel immer wieder diese Aufforderung finden, seid gastfreundlich. Oder dass wir Beispiele finden von Leuten, die gastfreundlich waren. Die zweite Bibelstelle ist 1. Timotheus 3, Vers 2. Da geht es um den Bischof oder um den Gemeindeleiter. Da heißt es, deshalb soll der Bischof ein Mann ohne Tadel sein, nur einmal verheiratet, nüchtern, besonnen, von würdiger Haltung, gastfreundlich, fähig zu lehren. Da geht es jetzt weniger darum, euch zu zeigen, was ich alles können muss, sondern dieser Wert der Gastfreundschaft, der war den Schreibern des Neuen Testamentes, Paulus, so wichtig, dass sie gesagt haben, wenn jemand Gemeindeleiter werden will, dann muss der nicht bloß lehren können, nicht bloß besonnen sein, nicht bloß würdig sein, sondern muss gastfreundlich sein. Das gehört mit dazu. Weil es offensichtlich zum christlichen Charakter mit dazu gehört. Dann finden wir durch die Bibel immer wieder Beispiele von Leuten, wie sie Gastfreundschaft praktiziert haben. Ich persönlich finde es sehr beeindruckend. Ich habe da auch so ein paar Beispiele erzählt in der letzten Predigt, die ihr gerne nachhören könnt. Und ein paar dieser Beispiele, die möchte ich euch jetzt nicht großartig erzählen, aber ich möchte euch daran erinnern, für diejenigen, die sie schon kennen, und über eine möchte ich ein bisschen mehr sagen. Das erste, da finden wir Lot, den Neffen von Abraham, der wohnt in Sodom. Diese Geschichte ist sehr traurig, sehr schräg in gewisser Weise. Aber um was es mir geht, ist, dass Lot hier zwei Fremde sieht, die kommen in seine Stadt und Lot nötigt sie, so steht es im Bibeltext, er fordert sie ganz nachdrücklich auf, doch zu ihm ins Haus zu kommen und dort seine Gäste zu sein. Wir finden Mose, der auf der Flucht ist, weil er in Ägypten einen Mann erschlagen hat und der in der Wüste an einem Brunnen sitzt und da kommt eine junge Frau. Der hilft ihr und dann ist das Erste, was ihr Vater tut, diesen Mann einzuladen und zu sagen, ich möchte, dass du bei uns zu Gast bist. Und die Geschichte, über die ich heute ein bisschen mehr erzählen möchte, ist Abraham. Und da sehen wir das, was in den anderen beiden Geschichten auch so ein bisschen vorkommt, nämlich, dass Leute Fremde sehen, Fremde einladen. Und da sehen wir ein paar Sachen, die ganz sinnbildlich sind und über die ich ein bisschen mehr sagen möchte. Abraham wohnte bei den Eichen in Mamre. Dort erschien ihm der Herr. Abraham saß gerade in der Mittagshitze am Eingang seines Zeltes und als er aufblickte, sah er wenige Schritte vor sich drei Männer stehen. Sofort sprang er auf, warf sich vor ihnen nieder und sagte, mein Herr, wenn ich Gnade vor dir gefunden habe, dann geh hier nicht vorüber. Ich stehe dir zu Diensten. Man wird euch sogleich Wasser bringen. Ihr könnt euch die Füße waschen und es euch unter dem Baum bequem machen. Ich will inzwischen eine kleine Erfrischung holen, damit ihr euch stärken und dann euren Weg fortsetzen könnt. Wozu sonst seid ihr bei eurem Diener vorbeigekommen? Es ist gut, sagten die Männer. Tu, was du vorhast. Abraham lief sogleich ins Zelt und sagte zu Sarah, schnell, nimm drei Backschüsseln von dem feinsten Mehl, mach einen Teig, backe Fladenbrot, dann lief er zum Vieh, suchte ein schönes, gesundes Kalb aus und befahl dem Knecht, es zuzubereiten. Er holte süße und saure Milch, nahm das gekochte Fleisch und trug alles hinaus unter den Baum. Mit eigener Hand bediente er seine Gäste und stand dabei, während sie aßen. Ich möchte auf ein paar Dinge ganz kurz eingehen. Das erste ist, wir haben hier gelesen, der Herr erschien Abraham. So, für uns ist das jetzt klar, wer da kommt. Ich glaube, für Abraham war das nicht so hundertprozentig klar. Da kamen drei Männer. Und ich glaube, vor diesem Hintergrund müssen wir diese Geschichte sehen. Da kamen drei Männer. Und ich stelle mir das jetzt so vor, ihr sitzt zu Hause bei euch auf der Terrasse und da laufen drei Männer auf der Straße vorbei. Und dann springt ihr auf von eurem Bänkchen, lauft raus auf die Straße, werft euch vor denen hin und sagt, kommt bitte und esst bei mir zu Abend. Und dann wird gebacken. Ich weiß nicht, wie groß drei Schüsseln Mehl sind. Drei Backschüsseln von feinstem Mehl. Ich weiß auch nicht, wie viele Portionen Fleisch man aus einem Kalb bekommt. Aber das, was Abraham hier gemacht hat, das war nicht, aber wir haben von gestern noch irgendwas übrig, sondern der hat sich wirklich ins Zeug gelegt. Der hat sich das richtig was kosten lassen, diese drei Leute zu versorgen. So, wenn wir an Gastgeber denken, dann denken wir vielleicht an die Arbeit, ich weiß nicht, an was du so denkst. Aber das, was wir im Hintergrund behalten sollten, ist, dass diese Geschichten, die wir lesen, diese Werte, die uns da vermittelt werden, vor dem Hintergrund einer orientalischen Gastfreundschaft zu sehen sind. Und ich weiß nicht, wer von euch schon mal in, also vielleicht nicht gerade im Orient, da ist sicher noch mal ein bisschen anders, aber wenigstens in südlichen Ländern oder sowas mal Gastfreundschaft erlebt hat. Das ist auf einem anderen Level als hier, ist jedenfalls meine persönliche Erfahrung. Ich erinnere mich an einen Freund, der mit mir Abitur gemacht hat, der hat erzählt, ich weiß nicht genau, wo das war, wenn ich es richtig weiß, in Ex-Jugoslawien. Da haben sie eine Reise gemacht und sie haben einen Mann getroffen und ich weiß nicht, wie das kam, jedenfalls hat er sie eingeladen, bei sich im Haus zu übernachten. Und am nächsten Morgen, da haben sie vielleicht noch zusammen gefrühstückt, das weiß ich gar nicht, jedenfalls sagt er zu ihnen, ich muss jetzt zum Arbeiten. Hier ist der Schlüssel. Wenn er geht, schmeißt ihn bitte im Briefkasten. Ich weiß nicht, wer von uns sowas machen würde. Gastfreundschaft, das kann was sein, wo wir sagen, ja, wir haben Leute zu Gast, die müssen halt mit dem zufrieden sein, was es gibt. Oder ob wir eine Art von Gastfreundschaft leben oder das in uns haben, die so ähnlich ist wie das, was Abraham gemacht hat. So, diese Geschichte, die zeigt uns, dass Abraham diesen Wert verinnerlicht hatte und dass es ihn was gekostet hat und dass er bereit war. Wir werden das jetzt gleich nochmal, beziehungsweise am Schluss werde ich da noch ein bisschen mehr dazu sagen. Im Neuen Testament finden wir in 1. Petrus Kapitel 4 nochmal so eine Aufforderung zur Gastfreundschaft. Und ich habe hier speziell die Hoffnung für alle gewählt, weil die das so schön formuliert. Seid gastfrei und klagt nicht über die vermehrte Arbeit. Jeder soll dem anderen mit der Begabung dienen, die ihm Gott gegeben hat. Wenn er die vielen Gaben Gottes in dieser Weise gebraucht, verwaltet er sie richtig. So. Gastfreundschaft ist manchmal Arbeit. Gastfreundschaft ist unbequem vielleicht. Wir werden auch gleich noch sehen, an was das liegt. Aber nochmal, das, was ich zu Anfang gesagt habe. Es geht jetzt nicht darum, dass wir alle losstürmen und in Aktionismus verfallen. Petrus spricht hier davon, jeder soll dem anderen mit der Begabung dienen, die ihm Gott gegeben hat. Wenn ich jetzt feststellen würde, ja, ich muss in puncto Gastfreundschaft mehr tun, vielleicht sollte ich hier mal ein bisschen bei der Dekoration mithelfen. Genau, hier werden schon Augen verdreht, das ist vollkommen richtig. Das ist nicht meine Gabe. So, jeder diene mit der Gabe, die er empfangen hat. Wenn deine Gabe bestimmte Dinge nicht sind, dann musst du sie auch nicht machen. Also wir müssen uns nicht gedrängt fühlen, Dinge zu tun, zu denen wir nicht begabt oder berufen sind. Und jetzt geht es um unsere Berufung. Zu was sind wir berufen? Ich habe in meinem Bibelprogramm zu Hause mal alle Bibelstellen rausgesucht, in denen Berufung stand. Und da geht es um Paulus, der davon redet, zu was er berufen ist. Die habe ich mal rausgelassen. Da geht es um Paulus. Ich habe mir nur die Stellen angeschaut, in denen davon die Rede ist, zu was wir berufen sind, wir alle. Und das sind über 30 Stellen übrig geblieben, oder fast 30 Stellen übrig geblieben, in denen im Neuen Testament was dazu geschrieben wird, zu was wir berufen sind. So, ich werde unsere Berufung nicht in der vollen Breite hier euch weitergeben. Wir sind zu ganz vielen Berufen, zu denen ich heute gar nichts sagen werde. Also es wird heute eine einseitige Predigt. Aber ich finde, es ist auch in Ordnung. Und eines der Sachen, was über die Berufung steht, lesen wir in Philipper 1, Vers 27. Da heißt es, wandelt nur würdig des Evangeliums Christi, damit, ob ich komme und euch sehe oder abwesend von euch höre, ihr in einem Geist steht und einmütig mit uns kämpft für den Glauben des Evangeliums. Das ist noch nicht mal eine Stelle, in der diese Berufung, also es ist keine von diesen 30 Stellen, die ich gerade angesprochen habe, aber vom Sinn her ist hier auch was von dieser Berufung angesprochen. So, wir sind gerufen durch das Evangelium. Wir sind überzeugt von dem, was das Evangelium sagt. Und jetzt sollen wir so leben, wie es diesem Evangelium, dieser guten Nachricht, dieser Botschaft von Jesus Christus entspricht. Und Paulus sagt, egal ob ich nun komme und euch sehe und euch zugucken kann und ihr ganz brav seid, weil ich da bin, oder ob ich weg bin und nur aus der Ferne von euch höre, ich vertraue darauf, dass ihr so lebt, wie es dem Evangelium entspricht. Und jetzt sagt er zwei Dinge eigentlich, oder drei, je nachdem, wie man das sieht, dass ihr in einem Geist steht und einmütig mit uns kämpft für den Glauben des Evangeliums. Paulus sagt, was ich mir wünsche, ist, dass ihr nicht bloß diesen Geist des Evangeliums, diesen Geist Gottes in euch habt und den euch umgestalten lasst und Jesus ähnlicher werdet, sondern was ich mir wünsche, ist, dass ich hier nicht alleine kämpfe, sondern dass ihr mit mir kämpft. Und jetzt kannst du an alles Mögliche denken. Manche denken jetzt vielleicht an den Gebetskampf. Hat er vielleicht auch dran gedacht? Weiß ich nicht. Vielleicht dachte er auch daran, dass die Philipper auch das Evangelium verkündigen und ihren Nachbarn und ihren Familienangehörigen und ihren Arbeitskollegen oder wem auch immer vom Evangelium erzählen. Vielleicht hat Paulus auch gar nichts Konkretes gedacht, aber man kann hier ganz, ganz vieles drin sehen. Was ist Kampf für das Evangelium? Ich glaube, wir sehen da manches vielleicht zu traditionell. Dieser Kampf für das Evangelium, der wird nicht nur, sagen wir mal, vorne an der Front gewonnen bei den Leuten, die man sieht, sondern da gibt es ganz, ganz viele Leute, die im Hintergrund tätig sind. Wir laden hier immer mal wieder Missionare ein, die uns berichten von dem, was sie tun auf dem Missionsfeld. Und ja, sie sind diejenigen, die auf dem Missionsfeld die eigentliche Arbeit machen. Aber wir laden die auch ein, damit ihre Arbeit ein Stück zu unserer Arbeit wird. Und ich hoffe, dass ihr immer mal wieder euch auf irgendeine Art und Weise informiert darüber, was auf dem Missionsfeld eigentlich passiert. Vielleicht werden wir als Gemeinde da auch noch ein Stück weit Hilfestellung geben, indem wir diese Informationen, die auch bei uns ankommen, vielleicht auch in einer geeigneten Form weitergeben. Aber dass dieser Kampf, den Sie draußen kämpfen, unser Kampf wird, das kann man durch Gebet machen. Das kann man dadurch machen, was wir ja auch als Gemeinde tun, dass wir sie finanziell unterstützen. Aber dann gibt es noch ganz, ganz viele andere Möglichkeiten. Dann gibt es Leute, die dafür sorgen, dass die in Kontakt mit uns stehen können. Da gibt es ein Missionsbüro. Da gibt es Leute, die Webseiten bauen. Gibt es Leute, die Rundbriefe schreiben. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie wir als Christen an der Seite unserer Missionare stehen können. Nach hier in der Gemeinde, es gibt die Leute, die jetzt hier vorne stehen und die jeder sieht oder vielleicht draußen im Bistro sieht und vielleicht auch noch welche. Und manche von euch sehen vielleicht sogar noch ein paar, die oben unseren Kindern dienen. Aber es gibt ganz, ganz viele Dienste in unserer Gemeinde, die vielleicht auch gar nicht gesehen werden, aber die auch zum Kampf des Evangeliums gehören. Und es gibt diejenigen, die eigentlich gar keinen Dienst haben, aber die mitkämpfen, die eben nicht passive Mitglieder sind, sondern die mit dabei sind. Und ich hoffe auch, wenn ich dich jetzt vorher vielleicht mit dieser Frage irgendwie auf dem falschen Fuß erwischt habe, dass es ganz, ganz viele sind von denen, die hier sitzen, dass du sagst, ja, ich bin dabei, ich gehöre da dazu. Philipper 2, Vers 3 bis 4, paar Verse weiter, tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und dann jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Und da kommen die Predigt vom letzten Sonntag und von diesem Sonntag auch wieder zusammen. Es geht um Wertschätzung. Es geht darum, dass ich den anderen höher achte als mich selber. Und ja, ich weiß, dass das manchmal schwierig ist. Wir leben in einer Gesellschaft, in der ganz, ganz wichtig ist, wie ich mich fühle, wie es mir geht, ob ich bei mir bin, ob ich auf meine Kosten komme. Ich weiß nicht, warum du in den Gottesdienst kommst. Viele kommen hoffentlich, weil sie sagen, da bekomme ich was. Ich gehe nicht so wieder raus, wie ich reingekommen bin. Ich habe was von diesem Gottesdienst. Und das ist unser Wunsch und das ist unser Gebet, dass das so ist. Aber ich hoffe, dass das nicht die einzige Motivation ist, weshalb wir kommen. Für Gäste vollkommen in Ordnung. Aber für Glieder dieser Gemeinde würde ich mir wünschen, dass wir aus einer anderen Motivation auch hierher kommen. Nämlich zu sagen, ich bin hier wichtig. Ich weiß nicht, ob du dich so empfindest. Ob du sagst, ob ich da bin oder nicht, das fällt niemandem auf. Das kann man jetzt so sehen, dass du sagst, es fällt niemandem auf, weil die anderen alle so unaufmerksam sind. Oder es fällt niemandem auf, weil ich nichts verändere. Weil ich nichts mitbringe. Weil die anderen nichts von mir haben. Versteht ihr, was ich meine? Ich kann sagen, ich bin da, ich möchte was empfangen, aber niemand merkt, dass ich da bin. Das ist schlecht, lass mich das auch sagen. Das ist nicht unser Ziel. Unser Ziel ist, dass jeder gesehen wird, dass jeder wahrgenommen wird. Aber die Frage ist, komme ich als Glied dieser Gemeinde hierher, um auch was zu geben? Was kannst du geben? Wir können Menschen begegnen. Wir können Menschen ansprechen. Wir können mitfühlend sein. Wir können nachfragen. Wir können unser Leben teilen. Wir können vielleicht praktisch irgendwas tun. Wie gesagt, es geht nicht darum, irgendwelche Dienste zu besetzen, irgendwelche, du musst das und das tun. Es geht einfach darum, welche Haltung habe ich? Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen. Steh nicht selber im Zentrum deines Universums. sondern achte den anderen höher als dich selbst. Ich glaube, es wäre schon ganz viel damit gewonnen, wenn ich die anderen so wichtig sehen würde wie mich selber. Wenigstens so, wie Jesus sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Es gibt ein Zitat, was jetzt in der heutigen Kirchentheologie, ich sag mal in der Theologie, in der modernen Theologie ganz, ganz oft zitiert wird von Dietrich Bonhoeffer. Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist. Manche von euch sagt der Name Dietrich Bonhoeffer vielleicht was und die wissen auch ungefähr, wie alt dieser Satz ist. Der ist inzwischen mindestens 80 Jahre alt, denn er wurde 1945 veröffentlicht nach dem Tod von Dietrich Bonhoeffer in diesem Buch Widerstand und Ergebung. Und ich stimme auch nicht mit allem überein. Ich habe extra noch ein bisschen um dieses Zitat drumherum gelesen, was Dietrich Bonhoeffer so geschrieben hat. Manches hat man gedacht, okay, finde ich interessant. Er war evangelischer Pfarrer und hat gesagt, die Pfarrer, die sollten eigentlich zu 100% aus dem leben, was andere freiwillig spenden. Dachte ich mir, okay, kann ich dahinter stehen. Er sagte aber auch, die Kirche muss ihren ganzen Besitz verkaufen und in den Armen geben. Dachte ich mir, ja, ist ein Stück Wahrheit dran, würde ich so aber nicht unbedingt sehen. Also wie auch immer. Ich würde auch nicht mit allem hundertprozentig übereingehen, was Dietrich Bonhoeffer so geschrieben hat oder vielleicht auch gemacht hat. Aber dieser eine Satz, der hat eine ganz, ganz tiefe Wahrheit in sich. Nämlich, das ist das, was wir gerade auf unserer persönlichen Ebene gehört haben, auf die gesamte Kirche übertragen. Kirche ist niemals Selbstzweck. Wenn unsere Gemeinde nur noch dafür da ist, dass es uns gut geht, dann haben wir unsere Berufung vollkommen verfehlt. Denn wir sind der Arm Gottes in dieser Welt. Wir sind diejenigen, die Gott hier gelassen hat, um sein Reich zu bauen, um den Menschen was von ihm weiterzugeben. Wir als seine Kirche haben diesen Auftrag, sein Reich zu bauen, sein Bild hier auf Erden zu sein. Jesus sagt mal, wenn die Leute euch sehen, dann sollen sie mich erkennen. Wenn sie eure Liebe sehen, dann werden sie erkennen, dass ihr zu mir gehört. Das ist unser Auftrag. Wir sind sozusagen das Schaufenster Gottes hier in dieser Welt. Und jetzt ist die Frage, wie verstehen wir uns da drin? Und ich hoffe, dass ihr es erkennen könnt, was ich euch da als Alternative vorgeschlagen habe. Auf der rechten Seite ist ein Thermometer. Ein Thermometer, wie der griechische Name schon sagt, der misst die Temperatur. Das heißt, wenn du ein Thermometer bist, dann ist für dich ganz klar, was die Band heute Morgen falsch gemacht hat oder wie gut die gespielt hat. Der ist klar, was man in der Predigt hätte noch anders formulieren können oder wo die einfach perfekt war. Der ist klar, was man in der Gemeinde alles besser machen könnte oder wo schon alles super ist. Aber wenn du bist wie auf der linken Seite, das ist ein Thermostat, einer, der die Temperatur vielleicht nicht gerade konstant hält, aber mit dem man die Temperatur beeinflussen kann, dann bist du jemand, der eine Not nicht bloß sieht, sondern der sagt, ich drehe die Temperatur hoch. Hier ist kalt und ich ändere was daran. An der Stelle muss ich gleich sagen, diese Kästchen, die wir uns an der Wand hängen, das sind Thermostate. Und bitte, wenn du den Eindruck hast, hier ist zu kalt oder hier ist zu warm, fang nicht an, an den Thermostaten zu drehen. Also nochmal, es hat irgendwie auch seine Grenzen. Nicht jeder muss alles tun. Also versteht das Prinzip und versteht es nicht als Aufforderung. Logisch, nicht jeder kann die Fenster bedienen oder irgendwelche Dinge tun, für die Leute zuständig sind, die das eben auch machen sollten. Aber das Prinzip dahinter ist klar. ich kann das Problem nicht bloß benennen, sondern ich trage zu seiner Lösung bei. Das muss nicht sein, dass du das machst, aber du kennst vielleicht jemand, der das ändern kann. Es gibt so Leute, wenn irgendwas nicht funktioniert, dann weiß ich, zu wem ich gehen kann. Wenn zum Beispiel mit unserer Homepage irgendwas nicht funktioniert, dann rufe ich den Emil an. Und Emil hat gute Connections zur KI und findet sehr oft irgendeine Lösung. Und wenn wir beide nicht mehr weiterkommen, dann eskalieren wir das Ganze und wir finden auch jemanden, der vielleicht noch ein bisschen mehr weiß. Also, was ich damit sagen möchte, wenn ich sage, wir sollten Teil der Lösung sein, heißt es nicht, ich muss alles machen. Manchmal kann ich alles machen. Ich bin unter anderem noch in der Schule in Ulm tätig, in der Freien Evangelischen Schule. Und da passiert es mir regelmäßig, dass ich über den Schulhof gehe oder durch den Gang und da liegen irgendwelche Sachen. Da liegen Blätter, die irgendjemand verloren hat oder keine Ahnung, da liegen irgendwelche Schulranzen rum oder was auch immer, irgendwelche Sachen, die da nicht hingehören. Und jetzt kann ich natürlich sagen, Moment mal, ich Schulleiter, da haben wir doch jemanden, der das macht, oder? Oder ich kann sagen, nee, meine Schule. Wenn jemand hierher kommt und das sieht, er wird einen Eindruck von unserer Schule bekommen. Deswegen ist es meine Aufgabe, mich darum zu kümmern, das selber zu machen oder jemanden zu beauftragen, Dinge zu tun. Oder hier, ich sehe irgendwas. Dann kann ich mich fragen, kann ich das selber anpacken? Kann ich jemanden beauftragen, es zu tun? Aber ich fühle mich verantwortlich. Na gut, ich bin jetzt ja auch Angestellter. Logisch. Die Frage ist, fühlen wir uns zuständig? Ich habe diese Predigt überschrieben, wir sind das Volk. Und jetzt hoffe ich, dass du an einem Punkt bist, wo du diesen Schritt nachvollziehen kannst. Was wir als Gemeindeleitung möchten, ist, dass wir nicht Sätze beginnen mit unsere Gemeinde sollte. Manchmal erwische ich Leute, die noch nicht ganz so lange bei uns in der Gemeinde sind, wenn die mit mir reden, dass die dann sagen, eure Gemeinde. Finde ich jetzt nicht schlimm. Was mir das sagt ist, es ist unsere Gemeinde, nicht deine Gemeinde. Aber wenn jemand sagt, unsere Gemeinde, dann ist das schon mal ein Fortschritt. Aber wenn ich dann sage, unsere Gemeinde sollte, dann stelle ich mich außerhalb. Wenn ich sage, wir sind das Volk, wir sind Gemeinde, dann habe ich verstanden, dass ich dazugehöre. Wir können die Arbeit grundsätzlich Profis überlassen. Diejenigen von euch, die schon länger bei uns in der Gemeinde sind, die haben festgestellt, dass die Art und Weise, wie wir arbeiten, vor allem evangelistisch arbeiten, sich in den letzten Jahren ganz grundsätzlich verändert hat. Wir haben früher ganz, ganz viel evangelistische Aktionen gemacht. Wir haben, ich glaube, kein einziges Pro-Christ ausgelassen. Für die, die nicht wissen, was Pro-Christ ist, das war eine riesengroße europaweite Evangelisation, die alle paar Jahre über Satellit ausgestrahlt wurde und die mit einem irrsinnigen Aufwand an Technik und Geld und auch Manpower auf unserer Seite immer wieder durchgeführt wurde. Wir haben so einen Bus hier kommen lassen, so einen Kaffeebus von der Familie Berger, der von unserem Verband betrieben wurde und waren damit, ich weiß nicht wie oft, auf dem Marktplatz. Und wisst ihr, was bei all diesen Aktionen rausgekommen ist? Fast gar nichts. Ich sage jetzt nicht, dass diese Aktionen schlecht waren, sie haben nur für uns nicht funktioniert. Was wir für uns irgendwann mal beschlossen haben, ist, heute sagt man Outsourcing, also wir sourcen diese Dinge nicht mehr aus. Furchtbar. Gibt es da kein deutsches Wort dafür? Auslagern. Ja, wobei die lagern dann. Ist auch egal. Also es ist nicht der Evangelist, den wir einladen. Haben wir auch immer wieder gemacht. Wir haben Evangelisten eingeladen, die haben ja hier gepredigt. Und wir haben gedacht, der Evangelist, der holt für uns die Kohlen aus dem Feuer. Der macht die Arbeit für uns. Aber nicht der Evangelist macht die Arbeit. Vielleicht erinnert ihr euch an diese Bibelstelle, wo Paulus sagt, dass Gott in der Gemeinde diese 5 Dienstgaben gegeben hat. Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Und das, was Paulus anschließend sagt, ist, dass sie, diese 5, die Heiligen zurüsten zum Werk des Dienstes. Tut mir leid, ich habe es auf Luther auswendig gelernt. Also sie machen die Heiligen fit für ihren Dienst. Nicht die machen den Dienst. So haben wir irgendwann mal beschlossen, wir werden, also nicht, dass wir es gar nicht mehr machen grundsätzlich, aber was wir möchten, ist nicht, dass wir quasi den Evangelisten einladen. Der Evangelist bekehrt die Leute in Anführungszeichen und anschließend haben wir wieder eine Weile Ruhe. Sondern wir sind die Evangelisten. Wir sind diejenigen, die das Evangelium weitergeben an unsere Nachbarn, an unsere Bekannten, an Mitschüler, Mitkollegen oder sonst irgendwas. So, was uns wichtig ist, ist, dass wir uns verantwortlich fühlen für die Arbeit, die im Reich Gottes getan wird. Wir empfinden uns nicht als Besucher. Wir empfinden uns nicht als Zuschauer oder womöglich als als Kampfrichter 6,0, 5,9 oder so, sondern wir gehören dazu. Wir sind mitverantwortlich. Wir leiden mit, wir freuen uns mit, wir gehören einfach dazu. Ich habe mir folgende Frage gestellt. Angenommen, unsere Gemeinde würde sich sonntagmorgens anstatt hier, stell dir das ruhig ein paar Nummern kleiner vor, als Kleingruppe bei dir zu Hause treffen. Der Unterschied zu heute Morgen wäre, heute Morgen kannst du einfach kommen und dich hinsetzen und alles ist gut. Wenn das bei dir zu Hause wäre, dann wärst du was? Gastgeber. Sehr gut. Und jetzt ist die Frage, was wäre anders? Was wäre am Sonntagmorgen anders? Was wäre am Samstag anders? Was wäre womöglich die ganze Woche über anders? Bitte? Dein Puls, ja. Ich habe jetzt was anderes verstanden, fängt auch mit PU an. Es wird geputzt, oder? Also ich weiß, was bei uns daheim passiert, wenn Besuch angesagt ist. Ja, da wird sauber gemacht. Wer ist dafür verantwortlich? Ein Teil macht sie, ein Teil mache ich. Also das ist nicht gleichmäßig, aber durchaus auch verteilt. Ich stelle mir die Frage, habe ich was zu knabbern da, oder? Was ich jetzt mal rausgelassen habe, ist, wer macht die Andacht? Gehen wir mal davon aus, da hat sich jemand gefunden. Oder da ist irgendein Gitarrenspieler da, der sich vielleicht ein paar Lieder überlegt hat. Sowas könnte man sich ja auch noch überlegen. Aber so habe ich eigentlich genügend Sitzplätze für alle. Reicht unser Sofa und die Stühle? Du machst dir als Gastgeber über alle möglichen Dinge Gedanken. Und jetzt nochmal. Versteht es nicht so, dass du jetzt gucken musst, stehen hier genügend Stühle? Oder dass du, obwohl das wäre vielleicht manchmal auch gar nicht so schlecht, unter der Woche hier vielleicht putzt oder sowas. Da haben wir auch Leute, stellt euch vor, die machen das freiwillig, ohne Bezahlung und ohne, dass es irgendjemand sieht und dass sie womöglich auch noch ein Danke dafür bekommen. Und ich meine jetzt nicht oben, wo wir alle mithelfen, sondern ich meine hier unten. Und das ist auch was, wo ich sage, Wertschätzung müssen wir ausdrücken, ja. Aber wir alle, wir sind Gastgeber. Und wenn wir eine Not sehen, dann ist es was, was uns nicht irgendwie, da hat aber jemand seinen Dienst nicht gemacht. So, ich bin Gastgeber. Also ich muss das immer wieder sagen, ich hoffe, dass es irgendwann einfach ins Herz fällt. Nochmal, es soll kein schlechtes Gewissen erzeugen, du musst nicht in den Putzdienst gehen. Das ist alles nicht unser Ziel. Knabbereien. Stell dir vor, das sind 3 Schalen mit Knabbersachen. Und es sind 35 Leute gekommen zu deiner Kleingruppe. Dann ist wichtig, dass du als Gastgeber guckst, dass du auf jeden Fall noch was bekommst, oder? Manche haben sich schon gefragt, was das mit diesen 50 Cent für den Kuchen soll. Es geht nicht darum, dass unsere Gemeinde zu arm ist oder dass wir uns das nicht leisten könnten. Es geht auch nicht darum, dass wir den Leuten, die den Kuchen backen, ein Geld dafür geben können, dass sie das tun. Die machen das weiterhin kostenlos. Nachdem ihr denen nicht persönlich danken könnt, vielleicht können wir den Leuten, die regelmäßig Kuchen backen, heute einfach auch mal einen Applaus geben. Was wir damit machen möchten, ist diesen Gedanken, wir sind Gastgeber, ein bisschen einfacher zu gestalten. So, dass wir einfach sagen, okay, wir möchten, dass Gäste, die hier sind, auf jeden Fall noch einen Kuchen bekommen. Ich als Pastor bin ja schon in einer etwas privilegierten Situation. Ich bin manchmal rausgekommen und habe im Spaß gesagt, nachdem ich hier irgendwie eine Viertelstunde Gespräche geführt habe und so, ist denn noch ein Kuchen da? Wenn ich gesehen habe, war schon alles weg. Und das hat dazu geführt, dass der Stefan mir eine Zeit lang immer wieder ein Stück Kuchen aufgehoben hat. Sehr zum Leidwesen meiner Frau. Nee, alles gut. Aber wenn du als Gast hier noch ein Gespräch geführt hast, dann hattest du manchmal dasselbe Problem. So, wir haben uns überlegt, wie kriegen wir das in den Griff? Das ist der Hintergrund, dass ihr euch nicht darüber ärgert, dass ihr euch nicht fragt, oder sind sie jetzt geldgierig geworden oder sowas. Das hat damit alles nichts zu tun. Geht einfach nur darum, dass wir Gastgeber sein möchten und dass unsere Gäste am Ende einfach auch noch was zu knabbern haben. So, ich könnte jetzt noch ganz viel sagen. Ich habe ja auch noch was weiß ich was vorbereitet, aber ich lasse es mal gut sein. Ich glaube, wir sind auch schon gut in der Zeit. Ich möchte diesen Vers aus 1. Petrus nochmal an den Schluss stellen. Seid gastfrei und klagt nicht über die vermehrte Arbeit. Jeder soll dem anderen mit der Begabung dienen, die ihm Gott gegeben hat. So, lass uns nicht daran denken, was es mich kosten wird. Jetzt könnte ich sagen, es hat Jesus alles gekostet. Also finde ich jetzt im Vergleich fast ein bisschen schwierig, das zu vergleichen. Aber ich hoffe, dass wir, wie soll ich sagen, mit dieser Haltung hierher kommen, nicht mal gucken, was heute geboten wird. Ich habe in meiner letzten Predigt gesagt, wenn wir davon ausgehen, dass, wenn wir zusammenkommen, dass Jesus da ist, wie stellen wir uns das vor? Wie denken wir, dass das passiert, dass Jesus hier ist? Und ja, es ist was Übernatürliches, aber ich habe mir das ganz praktisch so vorgestellt. Jeder von uns bringt ein Stück von Jesus mit. Und vielleicht hilft uns das, wenn wir das nächste Mal hierher kommen, dass wir einfach sagen, ich komme hierher als jemand, der was mitbringt zum Gottesdienst. Ich bringe ein Stück Gegenwart Gottes mit. Ich bringe ein Stück geistliche Haltung mit. Ich bin jemand, der die Temperatur in diesem Gottesdienst, die inzwischen nach meinem Gefühl jedenfalls, auch der trotzdem mit den Scheinwerfern deutlich zu hoch ist, der diese Temperatur mit beeinflusst. Unsere Techniker sind sehr aufmerksam, wunderbar, vielen Dank. Ihr dürft sie gerne anlassen, ich bin eh jetzt fertig. Ich danke euch für eure Geduld und ich hoffe, dass dieser Wert bei euch angekommen ist und dass ihr es als eine Hilfestellung versteht, dass wir alle miteinander unseren Auftrag besser erfüllen, für diese Stadt und für dieses Land da zu sein. Vater, ich danke dir, dass du bereit warst, deinen Sohn für uns zu geben. Ich danke dir, Herr, dass du uns erlöst hast, dass du alles neu gemacht hast. Ich danke dir, Herr, dass wir uns freuen dürfen darüber, was du uns geschenkt hast. Aber ich möchte dich jetzt einfach bitten, dass du uns hilfst, dass wir ja, uns nicht nur daran freuen, dass wir nicht nur ja, genießen, was du uns gegeben hast, Herr, sondern dass wir unseren Auftrag ausführen und dass wir bereit sind, zu dienen, unseren Platz einzunehmen, Gastgeber zu sein. Und ich bitte dich, Herr, dass es jeder tut mit den Gaben, die du ihm, ihr gegeben hast, dass jeder seinen Platz findet. Danke, Herr, dass du einen Plan hast mit dieser Welt und dass du dich nicht damit abfindest, dass Menschen an deinem Heil vorbeigehen. Und wir möchten uns mit dafür einsetzen, Herr, damit möglichst viele Menschen verstehen, dass du sie liebst und in der Ewigkeit gerettet sind. Amen.